Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und wir sind in diesem Podcast auf der Suche nach der nächsten Generation von Elon Musks, die mit ihren bahnbrechenden Ideen aber noch ganz am Anfang stehen. Und auf diese Folge freue ich mich schon seit vielen, vielen Wochen und es ist auch eine ganz besondere Folge, denn heute fällt der Startschuss für die zweite Staffel von Hear Us Grow. Hear Us Grow ist die erste Podcast-Doku, die drei Startups über 6 Monate am Stück lang begleitet. Einmal im Monat hören wir also von diesen drei Gründerinnen und Gründern, welche Pitches sie gewonnen oder verloren haben, wie sich ihre KPIs entwickeln, wie ihre Finanzierungsrunden laufen und welche Produktfeatures sie so gelauncht haben. Mit dem Format sitzen wir also auf dem Beifahrersitz von diesen Startups und kriegen jeden Monat tiefe Einblicke, mit welchen Herausforderungen die Gründerinnen und Gründer so kämpfen. Und diese drei Gründerinnen und Gründer haben es in dieser Staffel wirklich in sich. Ich bin wirklich stolz, dieses tolle Line-up hier in der Folge zu haben und in dieser Staffel zu haben. Wir haben, wie gesagt, drei Startups. Einmal eine Revolution in der Gastronomie, die neue Hype-Dating-App und den Stellenmarkt der Zukunft. Alles in dieser Staffel. Aber erstmal genug der Vorrede. Wir haben diese drei herausragenden Gründer am Start, wie ich eben schon gesagt habe, in ganz unterschiedlichen Branchen. Fangen wir doch mit dem ersten Teilnehmer von Hear Us Grow an. Das ist Moritz. Moritz ist Co-Founder und CEO von DiscoEat. Wenn du ab und zu mal bei Gründerszene vorbeisurfst, dann hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal von Moritz und DiscoEat gehört. Vielleicht als sie ihre letzte millionenschwere Finanzierungsrunde abgeschlossen haben oder durch den ein oder anderen PR-Stunt. Einmal haben sie einen autonomen Roboter Pizza ausliefern lassen. Also, sehr viel PR-Talent, deshalb auch von mir jetzt genug der Vorrede. Lasst uns jetzt den Gründer Moritz und sein Startup DiscoEat kennenlernen. Moritz, herzlich willkommen zur ersten Folge von Hear Us Grow und damit dem Start unserer gemeinsamen Reise über 6 Monate, wo unsere Hörer auf den Beifahrersitz von DiscoEat gehen, von deinem Startup gehen und genau verstehen, wie es ist, ein kleiner Co-Founder zu sein auf deiner Reise und der Reise deines Startups. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist.
Ja, hallo, vielen Dank.
Moritz, erste Frage. Wir werden viel über Restaurants sprechen und Essens- und Vorlieben. Dann ist doch die Frage erlaubt, was sind eigentlich deine Essensvorlieben? Wenn du mit deinen Freunden oder Kollegen essen gehst, gehst du dann zum Chinesen, zum Franzosen, zum Italiener oder zum Deutschen? Wo gehst du am liebsten hin?
Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst und könntest, weil ich tatsächlich keine großen Vorlieben habe. Ich esse eigentlich viele Sachen gerne. Mein Lieblingsgericht ist Kaiserschmarrn, wobei ich natürlich nicht zum Abendessen mit meinen Freunden zum Kaiserschmarrn essen gehen würde. Von daher, es kommt immer darauf an.
Okay, verstehe. Vielleicht ist ja auch die richtige Frage nicht, was du isst, sondern wann du isst. Dazu aber später, ne? Denn das hat eine starke Referenz zu deinem Startup. Lass uns aber kurz dich kennenlernen. Du bist nach dem Studium in Köln zu Bain gewechselt, einer weltweiten Strategieberatung. Hast dann nach 3 Jahren gesagt, ich habe genug Beratung gemacht, ich wechsle jetzt zu Foodpanda nach Hongkong. Also damals ein Startup. Ist das Interesse für Startups während deiner Zeit bei Bain entstanden?
Ich glaube, das Interesse für Startups war schon immer da. Ich habe während der Uni schon so eine kleine Media-Agentur gemacht mit einem Kumpel zusammen, wo wir Werbung auf Kopierpapier verkauft haben. Das war aber eher nebenbei. Und wenn man rückblickend drauf schaut, waren wir auch katastrophal schlecht in dem, was wir da gemacht haben. Es waren aber so die ersten Learnings im Startup-Umfeld. Und dann war es so, dass ich während dem Studium ich wollte eigentlich schon immer gründen, wusste aber nie so genau was. Und wie alle, die noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen und viel lernen wollen und sehen wollen, bin ich dann eben erstmal zu Bain gegangen. Und während meiner Zeit bei Bain, da gibt es so ein Fast-Forward-Programm, nennen die das, glaube ich, dass du nach 2 Jahren, wenn du befördert wirst, für 6 Monate rausgehen kannst, um dir andere Unternehmen anzuschauen, Kurse zu machen und so weiter. Und da bin ich nach Singapur gegangen zum ersten und größten Startup-Incubator und habe dort 6 Monate gearbeitet, habe mit den Startups zusammengearbeitet, habe für die ein Office in den Philippinen aufgemacht, habe Indonesisch gelernt und das war irgendwie so die Zeit, wo ich wusste, okay, ich will wieder in die Startup-Welt und ich würde auch gern wieder zurück nach Asien.
Und dann hast du dich für Foodpanda in Hongkong entschieden. Warum?
Ja, Indonesien sogar tatsächlich erstmal. Dadurch, dass ich so ein bisschen Indonesisch gelernt hatte, habe ich im Ende, also ich konnte glaube ich auch nach Vietnam oder nach Indonesien und bin dann nach Indonesien erstmal gegangen. War dann 4 Monate in Indonesien, habe mich also quasi gerade zurechtgefunden, habe gerade das Vertrauen des Teams aufgebaut von den 100 Leuten, die wir da im Büro hatten, wollte eigentlich nicht gehen, aber musste dann nach Hongkong, weil wir in Hongkong zu dem Zeitpunkt 4 Firmen gekauft haben, oder 5 Firmen, glaube ich sogar, die irgendjemand integrieren musste. Und mein Co-Founder, der Nicolo von Discoeat, ist dann zeitgleich mit mir nach Hongkong geschickt geworden. Dort haben wir dann zusammen quasi das Hongkong-Geschäft geleitet und haben die ganze Integration und so gemacht und sind halt da auch gute Freunde geworden.
Das ist schon ein krasser Sprung, oder? Aus einer Beratung in Deutschland, dann nach Asien, in ein Umfeld, was ja nicht so strukturiert ist wie und langlebig, ja, wie eine Beratung. Wie waren so die ersten Wochen für dich?
Die ersten Wochen waren auf jeden Fall ein wilder Rollercoaster. Ich meine, in der Beratung muss man ja nicht lernen, Leute zu führen, weil man permanent mit Leuten umgeben ist, die A, extrem gut sind und B, extrem motiviert sind. Wenn man dann auf einmal nach Indonesien kommt, in eine Firma, wo man 100, 150 Leute im Büro sitzen hat und dann nochmal 400 bis 500 Leute auf der Straße die Essen ausfahren, war das natürlich schon mal ein kleiner Kulturschock, aber auch Größenschock. Das Gute war, dass es da immer so eine Co-Geschäftsführerstruktur gab und ein MD quasi schon vor Ort war, der auch schon länger da war, der mich dann super eingearbeitet hat. Und dann konnte ich relativ schnell, dadurch, dass ich auch eben so ein bisschen die Basics in Indonesisch kannte, wohlgemerkt, ist jetzt schon 4, 5 Jahre her oder über 5 Jahre, habe ich halt auch die Möglichkeit gehabt, relativ leicht so ein bisschen Vertrauen aufzubauen mit den Leuten und das hat natürlich schon geholfen.
Dann bist du nach deiner Zeit in Asien wieder zurück nach Deutschland gegangen, aber bist dem Hospitality-Bereich, dem Gastro-Bereich treu geblieben. Das heißt, warum oder wie ist dann die Liebe zu diesem Bereich, in dem du auch jetzt bist? Was hat das ausgelöst?
Also ich glaube, dass man irgendwann Probleme und Industrien ganz gut erkennt und versteht und dann oft mal das eine zum anderen führt. Also ursprünglich bin ich hier nach Berlin gekommen, um so eine Softbank-Bude aufzubauen. Thinklabs hießen die. Die waren im Hospitality-Tech-Bereich, hat über 200 Millionen geraced und dafür die habe ich das Dachgeschäft aufgebaut, ein Team aufgebaut in den 3 Ländern. Wir haben über 40.000 von diesen Hotel-Smartphones in verschiedenste Hotelzimmer im deutschsprachigen Europa verteilt und zu der Zeit ist dann auch mein Mitgründer Nicolo nach Berlin gezogen, mit dem ich bei Foodpanda zusammengearbeitet habe für einen anderen Job, aber ist dann bei mir mit eingezogen, weil er keine Wohnung gefunden hat. 3 Monate später ist seine Frau mit eingezogen aus Hongkong und da haben wir tatsächlich ein Jahr lang zusammengelebt und in der Zeit relativ viel Brainstorming gemacht und da wir eben beide den Restaurant-Tech-Bereich sehr gut kannten und die Problematiken da uns bewusst waren, haben wir dann irgendwann gesagt, naja, das Problem der schwankenden Auslastung ist ein Problem, was heute noch keiner löst, aber in anderen Industrien schon extrem gut gelöst wird über Dynamic Pricing. Warum machen wir das nicht eigentlich hier? Und dann haben wir uns entschieden, die Firma zu gründen.
Musstest du da irgendwas noch überspringen? Also irgendeine innere Inhibition, irgendeinen inneren Widerstand überkommen, dass du jetzt sagst, jetzt ist das die Idee, mit der ich losziehen will. Denn ich versuche mal den Rahmen zu spannen. Du hast mir eben gesagt, dir war schon als Student klar, dass du gern was gründen willst. Und dann kann man sich ja auch gut die Frage stellen, okay, was ist es denn? Ja, und jetzt hast du in Hongkong, in Indonesien Erfahrung gesammelt, aber dann den Trigger zu ziehen, war das einfach klar oder hast du dir da viele Gedanken gemacht?
Ich glaube, ich hatte einfach keine Ausreden mehr, es nicht zu tun. Weil die Strategie war ja immer, nach der Uni zu sagen, okay, ich fange im Big Corporate Consulting an und gehe dann zu Foodpanda, quasi grown up, auch schon hunderte Millionen an Finanzierung, aber schon mehr Startup und wurde dann quasi über die Zeit kleiner, was die Startups anging. Habe alle Stufen mitgenommen, habe eine Industrie kennengelernt und habe dann gesagt, okay, wir haben jetzt jedenfalls dieses Problem, wir wissen, wie man es löst. Also wenn wir es jetzt nicht tun, beißen wir uns in 10 Jahren wahrscheinlich mal in den Hintern, dass wir es nicht gemacht haben. Und das war dann der Punkt zu sagen, okay, wir machen es jetzt auf jeden Fall.
Und das will ich nochmal rausstreichen. Das heißt, du hast schon ein Jahr mit deinem Mitgründer, der wiederum mit seiner Frau in deiner Wohnung gewohnt hat. Das heißt, ihr habt gemerkt, ihr habt ein belastbares Verhältnis und könnt das zusammen machen.
Das absolut. Also wir ergänzen, also A, sind wir super gute Freunde. Wenn ich irgendwann in Zukunft nochmal eine Firma gründen würde, würde ich sie 100%ig wieder mit ihm gründen. Und wir ergänzen uns einfach auch inhaltlich und von den Typen her extrem gut. Er ist, wir sagen immer so, spaßeshalber, ohne mich würde das Auto nie losfahren, ohne ihn würde es nie ankommen. Also er ist sehr detailliert, deswegen macht er auch Produkt bei uns. Ich bin eher der Picture 80-20 losrennen und erstmal machen Guy. Und so ergänzen wir uns einfach super. Oft auch entsteht durch Reibung Wärme, ja, wie man so schön sagt, und vertrauen uns blind. Von daher, ja, absolut.
Okay, in das Verhältnis müssen wir im Laufe dieser 6 Monate sicher nochmal doppelklicken und das nochmal genau verstehen. Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem ganz guten Zeitpunkt. Du hast schon hier und da angedeutet, was ihr macht. Ja, das Wort Yield Management spielt da eine Rolle. Das heißt, ja, wenn ich ein Hotel buche, weiß ich, dass es manchmal teurer ist, manchmal günstiger. Aber das alles, um dich zu fragen, wie erklärst du deiner Oma, was Discoeat ist?
Also wir machen ja nicht nur Yield Management, sondern wir machen auch Quick Checkouts im Restaurant, also Payment im Restaurant. Deswegen würde ich meiner Oma so erklären. Ich würde sagen, liebe Oma, denk mal an deinen letzten Restaurantbesuch. Kannst du dich daran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis der Kellner dich endlich gesehen hat, als du die Rechnung bezahlen wolltest? Dann wolltest du auch noch mit Karte zahlen, dann hat es nochmal gedauert, bis er das Kartenterminal geholt hat. Und dann, weil du immer so knauserig bist, wolltest du auch noch die Rechnung teilen. Und das Ganze hat ewig gedauert, du warst genervt, der Kellner war genervt und der Restaurantbesitzer auch, deine Tisch eben so lange nicht neu besetzen konnte. Mit Discoeat hättest du jetzt einfach QR-Code scannen können und der ganze Prozess wäre in 15 Sekunden vorbei. Außerdem kannst du mit der Discoeat-App die allerbesten Restaurants der Stadt entdecken. Und da, liebe Oma, du ja sehr flexibel bist, was die Essenszeiten angeht und du insbesondere ja sehr, sehr häufig früh essen gehst, würdest du mit uns sogar sehr viel Geld sparen und dem Restaurant dabei helfen, die Nebenzeiten besser auszulassen.
Okay, das hat auf meine Oma hoffentlich auch verstanden. Aber jetzt muss ich eine ganz dumme Frage stellen. Ja. Ist die häufigste Frage, die du auf Partys beantworten musst, wenn du sagst, du hast ein Startup gegründet, was Discoeat heißt, fragen die dich, ob du ein Caterer für Discos und Clubs bist?
Also ist tatsächlich eine sehr häufige Frage, für was Disco steht. Disco steht tatsächlich für Discover oder Discovery, also die Restaurantentdeckung und hat nichts unbedingt mit dem Nachtclub zu tun. Hintergrund ist, das heißt der Discoeat. Das Problem der schwankenden Auslastung oder auch irgendwie was Zahlung angeht, schnelle Zahlungen haben wir nicht nur Gastronomen. Ja. Tatsächlich Nachtclubs wollen früh Leute haben. Bars wollen zu anderen Zeiten frühe Leute haben. Friseure, Gyms und so weiter. All die Industrien haben hohe fixe Kosten und relativ niedrige marginale Kosten. Ja. Und immer wenn du so ein Setting hast oder so ein Business hast, macht Dynamic Pricing Sinn. Ja. Deswegen kommt das aus der Hotellerie, kommt aus der Airline-Industrie. Und irgendwann können wir tatsächlich mal Disco-Disco machen, ja, oder Disco-Gym, Disco-Spa, Disco-Hairdresser, was auch immer. Das ist aber eher was wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre in der Zukunft liegt, dass wir so eine richtige Services-Discovery-App werden, die mit Dynamic Pricing arbeitet. Aber daher, das ist der Hintergrund des Namens. Discovery und dann Eat, weil wir eben mit den Restaurants anfangen.
Okay, dann haben wir es einmal gesagt. Ich bin mir sicher, das müssen wir uns nicht nochmal wiederholen. Aber lass uns jetzt mal nochmal tiefer gehen, einmal abschichten von dem, was du gesagt hast, was Discoeat ist. Und mir hilft es immer, über die verschiedenen Stakeholder, die verschiedenen Nutzergruppen, die ihr ansprecht, und mich in deren Schuhe zu versetzen und sagen, wo ist der Wert, den ihr generiert? Mhm. Ich sehe 2. Ja, das sind Leute, die ins Restaurant gehen wollen, also klassische Gäste, also wie du und ich, und es sind Restaurantbetreiber. Sag mir nochmal in kurzen Sätzen, was ist der Benefit, den eure App für die Erste und die Restaurantbesucher mit sich bringt. Was heißt das, Discover the Best Restaurants? Mhm.
Also ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen dem Disco Pay, was ein bisschen unser Working Title aktuell ist, und der Disco Eat App. Bei der Disco Eat App ist auf der Restaurantseite so, dass es wirklich eigentlich fast jedes Restaurant, was Nebenzeiten hat und stärkere und schwächere Tage hat, was eigentlich wirklich fast jedes Restaurant ist, ist da unsere Zielgruppe. Bei dem Thema sind wir halt sehr städtegebunden. Wir haben halt dieses Chicken Egg Thema, was ich angesprochen hatte, dass wir immer nur, wir können immer nur Stadt für Stadt gehen. Ja, wir können erst in eine neue Stadt gehen und da live gehen, wenn wir 30, 40 Restaurants haben, und dann können wir die Nutzerseite, das Marketing mit dazu ziehen, um dann halt einfach die Leute zu bringen. Ne? Weil sonst mit 3 Restaurants kann ich nicht live gehen, dann gebe ich viel Geld für Marketing aus, der Nutzer kommt auf die App und findet nicht, was er findet. Das ist so die Disco Eat App und die Restaurantseite. Die Nutzerseite sind ja wirklich alle Menschen, die gerne essen gehen oder gerne Essen bestellen. Bestellen geht ja mittlerweile auch bei uns seit dem Lockdown, aber da besprechen wir wahrscheinlich eh nochmal drüber. Den Vorteil, den du halt hast, wenn du unsere App nutzt, ist, dass du Geld sparst, wenn du in den Nebenzeiten gehst. Also kannst du entweder häufiger essen gehen, weil du mehr Geld gespart hast, oder wenn du essen gehst, bestellst du einfach mehr. Ja. Und bei dem Disco Pay ist es so, dass es eigentlich für jedes Full-Service-Restaurant relevant ist, also jedes Restaurant, was mit Bedienungen arbeitet, jetzt nicht so ein Quick-Service-Restaurant wie McDonald's oder so, wo du vorher an den Counter gehst, insbesondere auch Restaurantketten und jeder Restaurant-Gast, der nicht bar zahlen will und nicht ewig auf seine Rechnung warten will und schnell über einen QR-Code zahlen will, ist dann auch unser Zielkunde. Und das eine ist halt eher ein B2B-Produkt, ne? Beim Disco Pay, da müssen wir keine Werbung machen, um Nutzer zu gewinnen, weil die QR-Codes ja einfach auf dem Tisch sind und du sie automatisch nutzt, während wir auf der Disco Eat App eine B2C-Lösung haben und da eben auch noch Marketing schalten.
Okay, verstehe. Und wir werden natürlich im Laufe der Folgen natürlich tiefer uns eingraben, ja, und verstehen, was sind denn die Herausforderungen, was sind die Chancen, die ihr seht. Aber ich habe es richtig verstanden, ihr seid gestartet mit dem Yield Management, also Disco Eat, der App, und schaut jetzt, hey, guck mal, eigentlich ist es zu viel gesagt, wenn ich sage, ihr wollt so eine Art Full-Service-Thema für Restaurants sein, was im Grunde genommen zwischen dem Gast und dem Restaurant ist, also vom Entdecken bis hin zum Bezahlen bis, weiß ich nicht, zum Bestellen.
Also ich glaube, zum einen ist es wichtig, als Gründer zu 99% der Opportunities, die man irgendwie hat und der Ideen, die man hat, Nein zu sagen, weil man fokussiert arbeiten muss. Zum anderen haben wir aber gemerkt, dass Restaurants eben nicht für jedes einzelne Problem eine einzelne Lösung haben möchten und für jedes Problem mit einer anderen Company oder einem anderen Startup zusammenarbeiten wollen. Ja, wir haben jetzt auf der einen Seite die Lösung für die Nebenzeiten, das Marketing-Tool, die Disco Eat App. Zum anderen haben wir aber in der Corona-Zeit eben, weil die Restaurants zu waren, auch noch Pickup und Delivery als Feature hinzuentwickelt und haben dadurch eine Bestell- und eine Zahlfunktion entwickelt. Und diese Bestell- und Zahlfunktion können wir jetzt wieder in den einführen für den Restaurantbesuch. Ja, also nicht für eine Bestellung, sondern die Technologie haben wir schon und haben dann gemerkt, okay, wir treffen da einen Nerv mit unseren Restaurantpartnern, mit allen, die wir gesprochen haben, die fanden dieses Thema der schnellen Checkouts super spannend. Und dadurch können wir einfach viel mehr anbieten, viel mehr Probleme lösen. Ne? Das ist einmal das ganze Payment-Thema, zum anderen eben diese Nebenzeiten-Thematik. Zum anderen haben wir Google-Integration, also du kannst über Google Maps bestellen und einen Tisch reservieren. So werden auch andere Lösungen, die Restaurants heute aktuell schon nutzen, obsolet, weil sie dann unsere Lösungen nutzen können. Und da haben wir viele Gespräche mit unseren Partnern geführt und sind auf eine große Resonanz gestoßen. Und das Payment-Thema, was eben gerade der volle Fokus ist, ermöglicht uns eben, ja, deutschlandweit zu skalieren, weil man sehr leicht ein Telefon verkaufen kann und wir sozusagen dann auch eine Beziehung über dieses eine Thema mit dem Restaurant aufgebaut haben. Und sobald ein Restaurant ein Partner ist auf dem Payment-Thema, mit dem zufrieden ist, kann man danach einfach über das Account-Management anrufen und alle anderen unserer Features zusätzlich mit anbieten. Und so werden wir tatsächlich sowas wie ein Full-Service-Anbieter für alles, was die Interaktion zwischen Gast und dem Restaurant angeht. Ja.
Okay, das verstehe ich. Das leitet ganz gut über zu einer Frage, die ich hatte. Ihr habt ja, man kann ja sagen, dass ihr Traction habt. Ja, ihr habt jetzt Mitte des Jahres 2021 einen großen Betrag. Genau war es nicht disclosed, aber man liest von einem Millionenbetrag, den ihr aufgenommen habt. Das heißt, es muss ja etwas sein, an dem du arbeitest, was Investoren offensichtlich begeistert, wo sie sehen, Mensch, da ist ein Riesenmarkt, ja. Was ist es denn? Wie beschreibst du denn an die Investoren diesen Riesenmarkt? Wie groß ist denn die Opportunity allein in Deutschland?
Also alleine in Deutschland gibt es 72.000 Restaurants. Na, davon sind wahrscheinlich circa, ohne jetzt die genauen Zahlen zu haben, 40.000 Restaurants, relevante Restaurants für uns. Dieser Markt dieses Quick-Checkouts, dieser Quick-Payment ist ein Whitespace. Also in Deutschland gibt es kaum ein Restaurant, was heute schon seinen Gästen die Möglichkeit bietet, einfach über einen QR-Code die Rechnung zu bekommen und zu bezahlen. Das liegt daran, dass bis vor anderthalb Jahren ein Großteil der Deutschen überhaupt nicht wusste, was überhaupt ein QR-Code ist. Ja, durch Corona weiß jeder, was ein QR-Code ist. Jeder hat schon x-mal einen QR-Code gescannt. Ist es auch schon gewohnt, über einen QR-Code auf irgendein PDF-Menü zu kommen. Ja, und das ist jetzt einfach die Opportunity, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. In anderen Teilen der Welt, insbesondere Asien, wo ich ja gelebt habe, sind sie schon so weit. Deutschland macht jetzt Catch-up. Man muss also eigentlich nur gucken, was sogar in den USA passiert ist schon, aber insbesondere was in Asien eben, wie da die Welt aussieht, um zu verstehen, was das hier für ein massiver Markt ist und wie schnell dieser Markt wachsen kann. Und was unsere App angeht, jede große Stadt, klar, wir müssen immer Marketing machen, deswegen ist das jetzt nichts, was wir wahrscheinlich in einem 10.000-Seelen-Ort launchen würden, aber im Prinzip in den Top 15 bis 20 deutschen Städten macht es irgendwann Sinn, diese App zu launchen, sobald wir eben eine Installed Base von mindestens 30, 40 Restaurants pro Stadt haben.
Ich finde es spannend, dass ihr beides macht, ja, weil beides unterscheidet sich ja auch es sind ja völlig unterschiedliche Businessmodelle. Ja, klar, es ist der Gastronom, aber das eine hat eine B2C-Seite, da müsst ihr Marketing machen, dann müsst ihr die App muss runtergeladen werden, im besten Fall und so weiter und so fort. Und beim anderen habt ihr ja noch einen stärkeren Sales-Ansatz. Das sollten wir auch zum Thema machen von unseren Gesprächen. Aber lass uns jetzt nochmal, beschreibt doch mal, wo ihr aktuell steht.
Stand heute, was das Payment-Thema angeht, sind wir kurz vorm Abschluss der Entwicklung des Produktes und werden das ab Januar nächsten Jahres launchen. Sind gerade dabei, die ersten PRS-Integrationen abzuschließen und bauen dafür auch gerade eine Inside Sales oder haben damit begonnen, eben Inside Sales aufzubauen, weil aktuell für die App haben wir eine Field Sales Force, weil gerade dieses Yield Management Thema oft für Restaurants im Telefon zu komplex zu verstehen ist. Aus dem Grund haben wir da sozusagen Door-to-Door-Vertrieb. Aber das neue Thema ist einfach deutlich leichter am Telefon zu erklären. Wir sind in zwei Städten live mit der App. Wir sind in Berlin und wir sind in Köln, haben über 600 Restaurantpartner über unsere drei Services Reservierung, Pickup und Delivery. Also als Restaurant musst du nicht auf allen drei sein, du kannst auch nur auf einem Service sein oder zwei davon, aber in Summe sind wir bei über 600 unique Restaurants in den beiden Städten und bekommen jeden Monat zwischen 40 und 60 neue Restaurants, unterschreiben wir gerade mit dieser mit der Field Sales Force auf dem App-Thema, ne? Und du hast das schon angesprochen mit den zwei Geschäftsfeldern. Das eine ist natürlich, ja, dadurch, dass wir 600 Restaurants haben oder wahrscheinlich bis Ende des Jahres 650 Restaurants haben, haben wir da schon eine Basis, auf der wir aufsetzen können, um dann quasi das Pay-Thema auszurollen, bevor wir überhaupt neue Restaurants ansprechen. Und was die Business Models angeht, du hast recht, das sind unterschiedliche Business Models. Ja, vielleicht, wer weiß, ist in 6 Monaten das Pay-Thema so erfolgreich und verdienen so viel Geld auf dem Pay-Thema, ja, dass wir uns überlegen müssen, ob die App weitergeführt wird. Ja, ich hoffe es nicht, ich gehe nicht davon aus. Aber auch wenn man jetzt sich andere Spieler im Markt anschaut, die auch überlegen, ob sie B2C on top setzen, Loyalty on top setzen und all die Themen. Das müssen wir dann schauen. Aber aktuell auf jeden Fall haben wir eine Basis von über 600 Restaurants in zwei Städten und das neue Thema wird Anfang nächsten Jahres dann voll ausgerollt.
Verstehe. Wie groß ist denn euer Team?
In Summe sind wir circa, ich müsste lügen, mit Praktikanten und Werkstudenten, also teilweise Leute, die irgendwie 10 Stunden in der Woche arbeiten, sind 35. Ich glaube, wir sind so 15, 16 bald 18 Leute im festangestellten Team. Wir haben ein Tech-Team, ein Tech- und Product-Team in Summe so von 17 Leuten mittlerweile, wobei ich glaube 3 davon sind bei einer Outsourcing-Company, mit der wir schon von Anfang an zusammenarbeiten, die das Frontend macht. Also so in Summe 35, aber mit so ein bisschen Mix aus intern, extern, Werkstudenten, Praktikanten. Genau. Mhm.
Super. Ja, das hört sich ehrlich gesagt cool an. Ich freue mich total, dass du dabei bist in der Staffel. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr euch entwickelt. Wir haben einen Produktlaunch im Januar, hast du gesagt. Das heißt, das wird spannend zu sein, wenn du darüber berichtest, was auch eure Metriken sind, wie ihr Erfolg messt und ob du damit zufrieden bist. Deshalb zur letzten Frage. Wir sprechen jetzt über 6 Monate, jeden Monat einmal miteinander. Das heißt, es ist in der ersten Staffel von Heroes Grow haben es einige von den Gründern so als Tagebuch beschrieben, ja, das denen immer geholfen hat, den Monat nochmal zu rekapitulieren. Was glaubst du, was möchtest du in diesen 6 Monaten erreichen? Worüber reden wir dann in 6 Monaten?
In 6 Monaten müssten wir im Ende Mai sein, oder? Wenn ich richtig gerechnet habe.
Ungefähr. Wir haben noch einen Break dazwischen mit Weihnachten, vielleicht einen Monat später, aber ungefähr so, ja.
Okay, also unser Ziel, was das DiscoPay-Thema angeht, ist bis Ende nächsten Jahres auf 2000 Restaurants zu kommen, die auf der Plattform sind. Natürlich geht es am Anfang immer ein bisschen langsamer und irgendwann kommt der Stein ins Rollen. Deswegen, wenn wir so bei 300 oder vielleicht sogar bei 500 Restaurants sind, dann würde ich mich da sehr freuen. Wir haben jetzt auch eine neue Sales Managerin eingestellt in Münster, die da auch erstmal mit dem DiscoPay-Thema anfängt. Und dann ist eben auch die Option quasi auf diesem DiscoPay, auf diese DiscoPay-Basis sozusagen, dann auch die App dort als neue City-Launch auszurollen. Ne? Ob das dann schon Ende Mai ist, weiß ich noch nicht genau. Kann aber sein, dass wir dann auch schon die dritte Stadt gelauncht haben. Und wenn alles gut läuft, haben wir auch zu dem Zeitpunkt unsere Series A gemacht. Aber let's see. Also das ist zumindest der Plan, ne? Weil die Idee ist, dass wir nach den ersten 100 plus Restaurants, wenn wir die schnell bekommen, die Gespräche führen mit Investoren. Wir haben jetzt schon so eine Shortlist mit A-Investoren, mit denen wir regelmäßig einen Touchpoint haben. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann sogar in der letzten Folge schon ein Update dazu.
Cool, Mensch, da freue ich mich drauf. Dann, Moritz, das Ziel war es heute, A, dich kennenzulernen, deinen Weg und B, natürlich so das grundlegende Konzept von DiscoE zu verstehen. Wir werden in den nächsten Monaten, wie gesagt, viel sprechen über Produktlaunches, über dein Verhältnis zu Co-Gründern, wie du Product-Market-Fit einschätzt und so weiter und so fort. Aber dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei bist und wir sprechen uns nächsten Monat.
Super, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit.
In der nächsten Folge hören wir wieder von Moritz. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit der nächsten Gründerin und das ist Franzi. Franzi ist Co-Founderin von Waves, einer Dating-App. Meine Tage auf Dating-Apps sind zwar schon lange vorbei, ehrlich gesagt, aber seit Tinder und Bumble boomt der Markt für Dating enorm und viele auch aus meinem Freundeskreis schreien nach einer besseren Lösung. Franzi hat Waves Mitte 2021 auf den Markt gebracht und hat seitdem schon ein ziemliches Presseecho ausgelöst. Sie war in der Süddeutschen Zeitung, sie war in der Welt, in der Gründerszene und noch viele mehr und hat, wie ich finde, eine wahnsinnig spannende Geschichte zu erzählen. Deshalb, wer ist Franzi und was macht ihr Startup Waves? Hören wir rein. Franzi, herzlich willkommen bei Digital Optimisten und der ersten Folge der zweiten Staffel von Heroes Grow.
Oh, danke schön. Hi Alex, schön hier zu sein.
Ich freue mich auch. Franzi, wir starten mit einer ungewöhnlichen Frage, nämlich, findest du eigentlich deine eigene Stimme schön?
Also wenn ich mich abhöre auf meinen Sprachnachrichten oder so, dann habe ich da manchmal schon Probleme hinzuhören.
Schlimmstes Gefühl, oder? Geht ja, mir auch so, in diesem Podcast.
Das ist immer so ein bisschen so, oh nee, wirklich? Ah, so wie Eigenscham. Aber ja, das geht den meisten so. Und irgendwie mittlerweile, ich habe so viele Komplimente schon für meine Stimme bekommen, habe ich so ein bisschen so ein, naja, kann ich eh nichts dran ändern, Einstellung entwickelt. und mag sie auch mittlerweile ganz gerne. Aber ich muss sagen, sie selber zu hören, ist trotzdem nie super angenehm.
Das stimmt, das ist wirklich ganz furchtbar. Aber warum stelle ich hier so eine Frage? Wir werden es später natürlich sehen. Die Stimme spielt eine große Rolle ja in deinem Leben und in deinem Startup. Und darüber sprechen wir gleich ausführlich. Aber vorher wollen wir natürlich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe natürlich mein Research gemacht und habe festgestellt, dass du hast deine Karriere bei Rocket Internet als Praktikantin begonnen. 6 Monate später warst du schon Teamlead als Partner-Developer und nochmal 6 Monate später warst du Head of Global Partner Management. Zumindest steht es auf deiner LinkedIn-Seite. Das ist ja eine raketenhafte Karriere. Was ist die Geschichte hinter diesem Aufstieg?
Ja, also auch bis zu dieser Gründung auf jeden Fall der verrückteste Ride meines Lebens. Ja, ich hatte irgendwie eigentlich, ich komme aus Frankfurt und hatte irgendwie gedacht, ich werde Bankerin. habe auch Finanzierung, Kapitalmarkt studiert, so Banking-Bereich. Hatte dann nach der Uni auch unterzeichnet bei der Deutschen Bank und alles war eigentlich so gesetzt, hatte einen Vertrag. Und da hatte ich irgendwie noch so ein bisschen Zeit. Und dachte so, oh, also dieses Rocket Internet Startups Berlin, es hört sich irgendwie sau cool an. So geguckt, muss man eine Bewerbung schreiben. Na ja, komm, ich habe irgendwie schon Bock drauf, aber eine Bewerbung muss ja nicht sein. Ich einfach nur einen Satz geschrieben, give me a challenge, I'm your rocket. Hab's abgeschickt. Am nächsten Tag hatte ich das erste Interview und so war das die ganze Journey. Also ich hatte dann irgendwie, ich glaube 3 Wochen später war ich in Berlin. Ich hatte da zu der Zeit noch in Warschau, habe mein Studium fertig gemacht, also mein Auslandssemester. Und dann war ich die allererste Mitarbeiterin mit den 2 Gründern von Helpling damals. Wir hatten aber noch gar keinen Namen, wir hatten nicht mal eine GmbH. Wir hatten nur Juwel 157 UG. Und die beiden Jungs meinten, ey Franzi, okay, wir machen hier so, mach du doch mal Supply. So, ne? Also unser Modell ist Reinigungskräfte online, mach du mal alles, dass das dann funktioniert. Und ja, dann bin ich da irgendwie einfach losgestapft und habe irgendwie, damals gab es ja noch nicht so wirklich Online-Reinigungskräfte, das haben wir ja erst revolutioniert. Habe dann auf eBay Kleinanzeigen sehr mühsam und sehr unseriös.
Das ist ja Wahnsinn.
Da Leute zusammengesucht und natürlich dann ein System aufgebaut, habe dann quasi ja auch ganz schnell Praktikanten bekommen, die dann das mit mir zusammen gemacht haben und wir haben dann quasi ein System aufgebaut, so, okay, wo kriegt man Reinigungskräfte her, was ist eigentlich die Qualität, was sind eigentlich die Merkmale und angefangen da diese Teams aufzubauen, City by City und ja, ich hatte wirklich so eine stellar Rocket Growth Story, ich hatte dann irgendwie nach 3 Monaten ungefähr 30 Leute, die für mich gearbeitet haben, ein Team aufgebaut. Es war echt unglaublich. Und dann, genau, wir waren ja in einem Jahr auf 300 festangestellte Leute gewachsen. Wir hatten ja dann schon Hunderte, ich glaube ehrlicherweise Tausende von Reinigungskräften auch. Ne? Die waren ja nicht festangestellt damals und sind dann auch in 12 Länder sofort expandiert. Also es war wirklich einfach eine tolle, tolle Zeit. Und ich habe dann die Rolle übernommen quasi von dem Knowledge Transfer, also das, was wir in den Städten in Deutschland, weil das war halt unser erster und der Testmarkt, haben wir geguckt, was funktioniert und das haben wir dann eigentlich global ausgerollt. Und das war schon sehr, sehr spannend, weil es letztendlich ein sehr menschliches Business war, ne, weil man hat Reinigungskräfte, also ein Mensch, ne, der in die Wohnung von jemand anderen geht und dort reinigt und die kennen sich nicht. Also es war natürlich eine wahnsinnige Barriere auch erstmal, die man da auf vielen Ebenen runterkriegen muss. Ne, und hat großen Spaß gemacht, weil ich liebe immer diesen menschlichen Faktor, der natürlich für großartige Geschichten verantwortlich ist.
Ja, ein paar von denen, vielleicht streuen wir die irgendwann mal ein im Laufe der 6 Monate, die wir miteinander sprechen, aber das hört sich wirklich Wahnsinn an. Ist das damals schon in dir der Gedanke gereift, dass du selber mal Gründerin wirst oder hat sich das erst in der nächsten Station oder der übernächsten bei Optio Pay ergeben?
Ja, das hat sich wirklich dann so geformt über die Zeit. Also ich glaube, so seit ich irgendwie, ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich BWL studieren will. Ich wusste so, ich will irgendwas Großes machen. Ich will irgendwie was bewegen. Und für mich war halt die Wirtschaft ein toller Ort dafür, weil ich halt glaube, dass man da ja viel bewegen kann und schneller als vielleicht, für meine Verhältnisse, als in der Politik oder auch in manchen NGOs, ja, weil man Konsumentenentscheidungen formen kann und helfen kann, gute Entscheidungen zum Beispiel zu treffen. Ne? Und ich fand das wahnsinnig kreativ. Also ich habe auch gelernt, dann durch Rocket und auch durch OptioPay danach, seine Kreativität im Business auszudrücken. Also für mich ist das auch irgendwie Kunst, was man da tut. Und ich finde, deswegen habe ich auch großen Respekt vor Leuten, die eben diese riesigen Kunstwerke teils auch aufbauen und tolle Ideen kreieren. Ich glaube, so ein bisschen war das schon immer also in mir. Aber genau, Rocket war natürlich eine Art von Startup. Sah natürlich besonders, sag ich mal, weil es ja auch ein Inkubator ist und besondere Umstände geherrscht haben. OptioPay war dann schon ein echteres Startup, würde ich mal sagen, mit so, ja, ein bisschen more down to earth. Und das war der Markus Börner, und der hat vorher Rebuy über 10 Jahre eben gemacht und hat ja wirklich dann kleinste Veränderungen gemacht, um das wirklich zum Erfolg zu bringen. Und dann hat er quasi als zweites dann OptioPay gemacht, da waren wir dabei. Und ja, da war dann eben auch meine Leidenschaft auf jeden Fall für Menschen, habe ich nochmal anders da kennengelernt in der Kommunikation, weil ich dann ganz stark im Business Development war und dann eben Head of Sales geworden bin. Und ja, ich bin ja Sales, es ist ja kein schönes Wort, eigentlich niemand will sich selbst Vertriebler nennen oder sowas. Aber ich habe da einen ganz anderen Blickwinkel gelernt, ja, also auf gut, das ist eigentlich toller Vertrieb und dass es eigentlich nur ist, helfen den Leuten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man ehrlich ist und wirklich helfen will, dass das eigentlich ein toller Job ist, ja. Also dass man wirklich ja, Probleme löst letzten Endes. Und da eben auch diese Kommunikation war da ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei uns. Okay.
Ja, cool. Das heißt aber, da hast du wieder einen kleinen Schwank zurück zur Finanzbranche gemacht, aber dann ging es ja weiter mit der Keimzelle von deinem heutigen Startup. Ja, so habe ich es zumindest verstanden. Jetzt musst du mir natürlich sagen, Mensch, du bist bei OptioPay, du bist im Sales, du warst da auch über 3 Jahre, glaube ich. Und dann kommt der Moment, wo du sagst, nee, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Was gab es irgendeinen Moment, der den Ausschlag gegeben hat? Oder war das einfach was einfach über die Zeit in dir gereift ist?
Auch auf jeden Fall die Antwort, das ist, glaube ich, schon auch so in mir gewachsen über die Zeit, ne? Wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, wo, sage ich mal, viele Gründer sind und das irgendwie die Normalität wird, dann wird das auch irgendwie möglicher für einen selbst. Und ich muss aber sagen, so in mir ist schon so dieser Wunsch herangewachsen, so irgendwie, ja, auch irgendwie sowas Sinnvolles zu tun, ja. Also ich respektiere meine Kollegen, finden alles toll. Man muss halt für sich den Sinn in Sachen finden. Und ich habe den damals dann nicht mehr so für mich gesehen. Also ich bin sehr, sehr kompetitiv und hatte da alles erreicht, was es zu erreichen gab. Und es war für mich da dann so ein bisschen zu Ende der Weg letzten Endes. Und dann ja, wohin? So, ne? Ich meine, irgendwie so eine übertriebene, übermotivierte Franzi-Rakete. Ja, wenn die nicht gerade ausschießen kann, dann ist sie nicht glücklich, wenn sie mal chillen muss und dass ihr noch jemand anders sagt, ach, das geht gar nicht. Und das ist da so ein bisschen passiert. Die konnten mir da keine Perspektive aufzeigen. Und ja, dann fängt man an zu hinterfragen. Und dann war der Moment, wo mein damaliger, ja, also ein Freund von mir, war vorher auch bei OptioPay, Julian, hat dann für sich beschlossen, aber er will unbedingt gründen und hat aber einen Co-Founder gesucht, anderen. Und so kam es dann so ein bisschen. Also dieser Moment bei mir so, okay, Rakete kann ich weiterschießen und ja. Was mache ich jetzt?
Ja, verstehe. Ich habe auch in einem Interview gelesen, dass der 18. Geburtstag deiner Schwester was mit deinem Startup zu tun hat.
Ja, das stimmt. Also da quasi so inhaltlich, ne, fand ich es schon super spannend. Also ich war, meine kleine Schwester hatte genau 18. Geburtstag und die hatte sich unter anderem gefreut auf viele Sachen natürlich, die man damit 18 tun darf, aber auch, sie war total aufgeregt, Dating-Apps auszuprobieren. Ja, Tinder, Bumble, all die großen, ja, so wow, endlich darf ich das. man muss dazu auch sagen, die Arme ist in Corona-Zeiten 18 geworden. Also
oh nein. Oh ja. Gott, oh Gott.
Man muss sich dann auch über die kleinen Sachen vielleicht freuen. Ne? Und ich war das einfach, okay, habe dazu gar nicht so gesagt. Ich fand das schon ein bisschen irgendwie auch auf eine gewisse Art traurig. Ja, weil, okay, ja, ich bin da irgendwie noch anders groß geworden tatsächlich. Ne? Das sieht man mal, ich bin jetzt 30, wie schnell es auch geht, ne? Dass sich sowas komplett verändert in der Gesellschaft. Ich war jetzt nicht mit 18 aufgeregt, eine Dating-App auszuprobieren. Und ja, dann hat sie, dann habe ich gesagt, super, viel Spaß. Ne? Und 3 Wochen später, habe ich so gefragt, und wie läuft sie? Ist es so? Und dann meinte sie, oh, Franzine, ihr habt das alles wieder gelöscht. Also das war ja so kalt und da will ja gar niemand sich kennenlernen. Das ist ja total traurig. Und nee, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, das war für mich auch so ein Moment, ich meine, er hat sehr gematcht mit meinen eigenen Online-Dating-Erfahrungen und hat mich sehr berührt, auch so, was will man für eine Zukunft kreieren? Ne? Wie will ich, dass meine kleinen Schwestern die Welt sehen, was sie erleben? Und natürlich ich auch, aber das war nochmal so ein extra Motivator dazu, fragen, hey, kann man da nicht irgendwie was anders machen?
Okay, super, denn dann jetzt sind wir genau an dem Punkt, ja, wo wir sein müssen, denn jetzt sprechen wir über deine Startup, dein aktuelles Startup, Waves nämlich. Und was ich immer gerne frage, um es einfach und plastisch zu machen, ist, wie erklärst du deiner Oma die Idee hinter Waves?
Das ist so eine gute Frage. Tatsächlich hat mein Opa seine Frau über eine Partnervermittlung kennengelernt. Und dann würde ich meinem Opa sagen...
Das ist
sagen,
ja Wahnsinn.
Ja.
Das ist ein Zufall, oder? Sonst gäbe es dich ja auch nicht.
Ja, also ja. Es ist zugegeben, meine Oma ist gestorben. Nicht meine Oma, aber genau dann vor 25 Jahren. Und dann hat er seine neue Partnerin kennengelernt. Und dann würde ich sagen, Opa, weißt du, damals in der Zeitungsannonce in der Partnervermittlungsabteilung, wo du über diese nette Krankenschwester gelesen hast, dann angerufen hast, gemerkt, es ist gar keine Krankenschwester. Ja, stell dir vor, du könntest einfach direkt mit jemandem reden und telefonieren und müsstest dann nicht über die Zeitung gehen oder über eine Agentur, die ja viel Geld kostet, sondern könntest einfach mit der Person direkt in Kontakt treten. Das machen wir. Eine Dating-App, wo du über Sprachnachrichten direkt mit Menschen reden kannst und so viel schneller kennenlernst, wer dahinter steckt.
Das ist deshalb spannend, weil es ja auch die Frage aufwirft, wie wichtig eigentlich die Stimme ist und generell, ja, Dinge sind, wie bewerten wir einander, wenn wir uns kennenlernen? Ja, ist es die Körperhaltung? Ist es vielleicht Markenklamotten? Weiß ich nicht. Ja, was ist irgendwie die, aber auch, und du sagst, ja, es ist auch die Stimme und die Sprache und die erklärt eigentlich mehr, was das eigentlich für ein Gegenüber ist, als vielleicht viele andere Sachen, oder?
Ja, total. Also ich muss sagen, ich versuche mich damit auch sehr wissenschaftlich auseinanderzusetzen, auch durch Kommunikation und meine Vertriebshistorie, sage ich mal. Und da habe ich eben gelernt damals, dass 38% des ersten Eindrucks nur auf der Stimme basieren. Ja. Und nur 7% der Inhalt und der Rest ist Körpersprache und wie man sich gibt. Es war für mich als Vertriebler immer super, weil dann dachte ich, ah, egal, was ich sage, Hauptsache ich sage es mit Überzeugung. Aber es gilt auch fürs Dating. Ja? Es ist wichtig, wie man etwas sagt, wie man etwas rüberbringt. Und da ist dann nicht ganz so wichtig, zumindest am Anfang, was man sagt. Das ändert sich dann über die Zeit. Das wird dann schon wichtiger natürlich. Aber ja, das ist total spannend, finde ich, dass eben erstmal der erste Eindruck über die Stimme da fast die 40%-Marke ist. Weil Stimme ist natürlich, hat einen viel höheren Informationsgehalt als zum Beispiel Text, weil wir natürlich noch die Intonation haben, wir können, ja, die Sprache an sich, ja, wie redet derjenige, schnell, langsam, ruhig, ist er gestresst, wir können ganz viel Emotionen in der Stimme auch auslesen und auch die Herkunft viel, ne, vielleicht aus Sachsen, Bayern, Berlin, da kann man schon viel raushören und natürlich auch international.
Ja, total. Jetzt gibt es bestimmt viele, die das hören, die sich die App runterladen, Waves. Und was passiert dann da? Also wie läuft das ab? Ich glaube, viele kennen wahrscheinlich Tinder und Bumble, die wahrscheinlich die Platzhirsche. swipen und dann connecten und dann kann man chatten. Was ist anders? Die Sprache ist das eine, aber führ uns mal durch. Wie läuft so ein Matching ab auf eurer Plattform?
Voll gerne. Also, genau, man lädt sich Waves runter und es wird eben WAYVS geschrieben. Es ist so ein Mix aus Wellen, den Audiowellen, die wir senden und aus dem Weg, den wir gehen, weil wir finden, dass Dating ist halt auch eben mühsam. Ja, den Weg müssen wir gehen. Viele Leute sagen, ich bin happy Single zu sein, happy Single. Keiner sagt, richtig geil, Dating. Ja, freue ich mich mega. Das ist halt das, was man machen muss, damit man spannende Menschen kennenlernt. Und den Weg wollen wir so angenehm wie möglich machen, ne? Und auch so effizient wie möglich, um ehrlich zu sein. Weil wir sind alle ja busy, haben viel zu tun und keiner will quasi Zeit mit den für sich nicht richtigen oder interessanten Leuten verbringen. Und so haben wir halt dieses Audio reingebracht, was quasi ja uns auch viel intuitiver miteinander matchen lässt auf eine Weise. Und das funktioniert folgendermaßen. Du lädst Waves runter. Und dann legst du dein Profil an, also auch mit Fotos, und kannst dann raussuchen, hast du Audio-Elemente in deinem Profil. Und kannst so Fragen raussuchen, die du über dich beantwortest. Also zwei Wahrheiten, eine Lüge. Oder nicht lachen, davor habe ich Angst. Oder, das ist eine der meistgewählten Fragen mit den lustigsten Antworten übrigens. Oder das steht auf meiner Bucketlist. Und das ist dann dein Profil. Und dann kriegst du quasi jeden Tag 3 neue Profile vorgeschlagen, die für dich quasi die besten Recommendations sind von unserer App. Und wir wollen damit quasi ja auch so einen Gegenpol aktuell setzen zu Tinder und Bumble, weil viele Leute eben ja gestresst sind, unzufrieden und auch tatsächlich Dating-Fatigue entwickeln. Weil wir eben jeden Tag mit einer unglaublichen Anzahl Informationen, Bildern und so überschwemmt werden und unser Gehirn kann da gar nicht nachkommen. Und gerade bei Tinder oder Bumble ist natürlich, manchmal sind es unglaublich schlaue und großartige Apps, ja. Von der Gaming-Perspektive ist es unglaublich toll, wie die Leute hooken. Aber was du halt machst eben in diesem Swipen, was ist so dieses Dating ja sehr gamified, also sehr spielerisch gestaltet, ist, dass da dann eine Dissonanz in unserem Gehirn entsteht. Nämlich, ich habe eigentlich sehe ganz viele Leute und ich mache hier ganz viel, aber ich fühle mich nicht connected, ich spreche nicht richtig mit Menschen. Und das da ist eine große Dissonanz, was dann, das Gehirn mag sowas nicht. Und das kommt dann, oft kann sich das in eben, ja, also Depressionen oder auch Schwächer natürlich zeigen. Und Dating soll ja eigentlich Spaß machen. Und deswegen wollen wir da eben diese menschliche Note wieder reinbringen. Und da ist Audio halt ein super, super Feld, weil es ist nicht so anstrengend wie ein Videocall. Das heißt, man muss nicht irgendwie sich jetzt recht machen, sondern man kann es halt on the go überall hin machen. Und es ist auch einfach aufregend, so eine Sprachnachricht von jemandem zu bekommen. Und wenn ich jetzt quasi in der App bin und mir jemand von meinen Vorschlägen pro Tag gefällt, dann kann ich auf ein Bild oder auf eine Sprachnachricht quasi direkt antworten und der Person dann eine Sprachnachricht schicken. Und dann bekommt die Person meine Sprachnachricht und mein Profil und wenn sie möchte und mich gut findet, kann sie dann mit mir mir antworten und dann haben wir quasi ein Match. Das heißt, unsere Matches sind schon direkt Unterhaltungen. Und aktuell fahren wir damit halt sehr, sehr gut. Also wir haben zum Beispiel also eine 13,2% Matchrate aktuell. Das ist, wir sagen, 44 mal besser als Tinder ungefähr. Also Tinder hat so 0,3. Und von diesen 0,3% von Tinder kommen überhaupt nur 10% dieser Matches, entstehen nur Unterhaltung. Also es ist wahnsinnig schwer.
Das heißt 0,3, was heißt 0,3% Matchrate? Wie wird das wie wird das berechnet?
Also bei Tinder ist es ja so quasi, wenn ich dich nach rechts swipe, also like, ne, und du mich auch likest, dann ist es ein Match.
Ah, okay.
Genau.
Meine Dating-Tage sind lange hinter mir, das muss ich dazugeben. Ja? Deshalb frage ich wahrscheinlich viele dumme Fragen. Okay, das heißt 0,3% aller Interaktionen resultieren dann in einem Match. Und bei euch ist die Zahl deutlich höher, weil du sagst, ihr kuratiert das, ihr macht weniger, ihr reduziert die Masse. aber auch die Informationen, die Profile, die man bekommt, sind A, angereicherter durch Voice und B, sind eben dadurch, dass sie kuratiert sind, vielleicht ein bisschen maßgeschneiderter. Das bringt mich auf eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, denn ich habe mich gefragt, wer ist eure Zielgruppe? Tendenziell kann das ja jeder sein. Ja, es könnte ja jeder sein, der auf der Suche nach einem Partner ist. Aber man könnte ja auch nochmal ein Subsegment targeten. Zum Beispiel, gestresste Yuppies, weißt du, die Young Urban Professionals, weißt du, die vielleicht wenig Zeit haben und gar keine Lust haben auf die immer gleichen Profile, weißt du, sondern die vielleicht nur drei wollen oder weiß ich nicht. Also geht ihr auf den breiten Markt oder sagt ihr, na, wir zielen erstmal auf ein bestimmtes Segment?
Also wir hatten ja gedacht, unsere Target Group ehrlicherweise ist so relativ ähnlich wie Tinder oder Bumble. Ja, also quasi der Durchschnitts-Tinder-User ist 24 Jahre alt, Durchschnitts-Bumble-User ist 27 Jahre alt und wir sehen aktuell, unser Durchschnitts-User ist 31 Jahre alt. Das heißt also, ohne dass wir es jetzt groß beabsichtigt haben, haben wir schon ein bisschen eine ältere Target Group. Das liegt, glauben wir, damit oder daran zusammen, dass wir sagen, ein bisschen, der Markt hatte auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, eine große Gap. Ja, also nach Bumble und Tinder kannst du eigentlich nur noch irgendwie richtig Kohle in die Hand nehmen und dann geht's ab in die Parship-Elite-Partner-Richtung. Aber wir sehen halt, dass viele sich damit überhaupt nicht identifizieren können und auch nicht jeder will jetzt irgendwie direkt 500 Euro auf den Tisch legen für eine Halbjahresmitgliedschaft, ja. Sondern irgendwie Leute, auch, ja, also wie ich auch, ne, die irgendwie mit Apps groß geworden sind und das irgendwie als normaler betrachten, die sind so ein bisschen auf der Suche, okay, irgendwie, ich habe irgendwie ein bisschen durchgebammelt, durchgetindert. What next? Ja, und wir glauben halt, dass da, ja, auf der Leute, genau, also Leute, die schon wirklich auf der Suche nach einer Beziehung, Partner sind und da vielleicht auch schon, ein bisschen weiter sind, einfach als der 18-jährige Tinder-User, wenn man so ein bisschen ausgetindert haben.
Ja, genau, die es durchgespielt haben. Ich finde, das ist ja deshalb auch, ich finde es eine spannende Frage. Ich habe in meiner vergangenen Laufbahn bei Google mich auch um die App-Ads-Produkte gekümmert. Ja, also und deshalb ist das eine wichtige, da werden wir bestimmt auch mal drauf schauen, denn das Akquirieren von Kunden, das ist ja auch ein Marktplatz, ja, so unromantisch sich das anhört, aber das ist ein Marktplatz und du musst ja auch da ausreichend Leute akquirieren. Und ich finde das eine spannende Frage, um zu schauen, wie kriegt man so einen Marktplatz zum Laufen und muss man in Pockets gehen, also in Nischen gehen oder geht man auf den breiten Ansatz, um halt ein möglichst breiten Spektrum an Leuten auf die Plattform zu ziehen. Aber das besprechen wir gern in einer der nächsten Folgen, freue ich mich wirklich sehr drauf. Lass uns jetzt noch drüber sprechen, wo ihr aktuell steht. Gib uns mal ein Bild, wie weit seid ihr in der Finanzierung, auch bei euren Mitarbeitern und so weiter.
Super gerne. Also wir sind aktuell 12 Leute, sitzen in Berlin-Mitte. Wir haben uns erstmal unser quasi eigenes Büro, unsere eigene, sind nicht mehr in einem Coworking-Space.
Fühlt sich ein großer Meilenstein, gell?
Das ist ja. Sind ja sehr hübsch, wo wir sind, da gehen wir sehr gerne auch hin. Und genau, 12 Leute, wir entwickeln alles selbst, das heißt, wir sind 6 Developer. Und 3 Marketing-Leute und Product Manager, Co-Founder und ich, also so teilt sich das grob auf. Und wir haben insgesamt 1,5 Millionen Euro geraised über die letzte Zeit. Und wir stehen da, dass wir Anfang des Jahres angefangen haben, Waves zu entwickeln mit dem Team und sind im Sommer gestartet. Also wir haben da wirklich so das amerikanische Prinzip verfolgt. Schnell raus, ja. Wenn es nicht peinlich ist und wehtut, dann hast du zu spät released die Software. Ja. Haben natürlich ganz viel erstmal dann Kinderkrankheiten gehabt, aber konnten, es war halt super, weil wir konnten halt dann direkt mit User-Feedback einfach mit echtem Feedback daran arbeiten und sind jetzt an einem Punkt, wo es wirklich ein guter erster Aufschlag ist. Ne? Also da, wo wir jetzt schon stehen, das ist schon echt super. Und genau, sind seit Juli offiziell gelauncht und vor allem in den großen deutschen Städten, Hamburg, Berlin, München. und haben da auch 18.000 Downloads mittlerweile. Also ist echt ganz cool. Sehr, sehr coole Leute auf der Plattform, macht mega Spaß. Und genau, sind jetzt so an dem Punkt, dass wir eigentlich so Team relativ complete sind, ne, das Produkt steht. Und wir werden jetzt, auch so in den Städten haben wir, sag ich mal, eine gute Masse an Leuten. Und wir werden jetzt quasi über die nächste Zeit den nächsten Schritt gehen. Also wir haben jetzt validiert, ein Audio-Dating, die Leute nehmen es an, der Markt findet das gut, im Kleinen. Ne? Und gehen jetzt in die Phase der Monetarisierung. Ja, also wir werden jetzt, machen jetzt eine Feature-Rollout, wo wir auch verstehen wollen, okay, was finden die Leute spannend, wofür zahlen die Menschen? Was hilft denen, eine effizientere Dating-App zu sein? Und da werden wir nochmal richtig viel lernen und das wird extrem spannend. Nächsten Monat fangen wir an, das auszurollen. Und wenn man so ein großes, auch relativ in manchen Teilen komplexe Feature ausrollt, da lernt man auf jeden Fall mal sehr viel. Da können wir bestimmt auch viel drüber reden, über die Learnings, die wir da ziehen werden.
Das ist ja super. Sag mal, bevor wir in den Ausblick auf die nächsten sechs Folgen und ein bisschen mehr als 6 Monate, weil wir haben Weihnachten dazwischen, aber ich sage einfach mal 6 Monate, richten noch eine Frage. Das heißt, du hast ja im Sales vorher gearbeitet. Das heißt, bist du eher auf der Selling-It-Seite oder bist du auf der Building-It? Ich tippe mal, du bist eher auf der Selling-It-Seite, oder?
Ja, stimmt. Unsere Aufteilung, ich bin eher auf der Selling-It-Seite. Also ich bin verantwortlich bei uns für alles, was outward-facing ist letzten Endes. Also Investoren, für Marketing, also User-Akquirierung und genau. Ja, auch, dass wir miteinander reden, solche Themen, macht mir richtig Spaß. Und super. Mein Co-Founder ist Julian, der macht eher Produkt und ich bin ihm unglaublich dankbar, alle so Finance- und Legal-Themen, Datenschutz, die ganzen richtig großen Kracher, die halt super wichtig sind, aber er macht das halt einfach 100-mal besser als ich.
Ja, die machen alle Datenschutz, das macht alles keinen Spaß, kann ich mir vorstellen, ja, bei so einer App. Aber du hast recht, ja, es ist halt ein Teil davon. Und jetzt sag mal, viel spannender ist ja auch die Frage, was in den nächsten 6 Monaten passiert. Was glaubst du passiert, muss man ja fragen, weil das ist ja, man denkt, das ist viel, aber ich glaube, die Zeit wird relativ schnell vorbeigehen. Du hast schon von einem Feature-Launch gesprochen für die Monetarisierungsoption, kann ich mir vorstellen, ja, wo setzt man den Hebel an, du hast es schon gesagt, wo kann man die Erfahrung besser machen für die Nutzer, wo sind Leute überhaupt bereit zu zahlen, wie viel sind sie dafür bereit zu zahlen, kann ich mir vorstellen, dass es die Fragen sind, die bei euch rumschwirren, aber was kommt noch, worauf können wir uns noch freuen auf der Reise mit dir?
Ja, also ich glaube jetzt erstmals hoffentlich, wenn wir das nächste Mal dann reden, werden wir erst nochmal eine kleine Zwischenfinanzierung abgeschlossen haben. Einfach nochmal, um die Runway und unser Marketingbudget zu erhöhen, dass man schneller lernen und testen kann. Ich glaube, was auch so intern noch spannend ist, dass wir quasi nochmal viel auch auf die Dynamiken schauen können. Also ich finde das unglaublich spannend im Dating. Wie funktioniert das denn? Da können wir vielleicht auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zusammen und gucken, ja, wie ist es denn mit Männern, Frauen? Gibt es da die Klischees? Werden die alle erfüllt oder nicht? Das finde ich auch immer super interessant. Im Marketing wird es, glaube ich, echt viel tun. Da freue ich mich auch richtig doll drauf. Wir gucken noch, ja, was für Kanäle können wir noch ausprobieren und wenn natürlich die äußeren Umstände es zulassen, gucken wir auch auf Offline-Events und da ist so die Frage, okay, wenn Tinder Hookup-Party ist, ne, was ist Waves und da sich cool zu positionieren und coole Events wirklich zu machen mit unseren Usern und solche Sachen, das finde ich auch richtig cool. Also wie kann man die Geschichte von Waves und wofür wir stehen wirklich transportieren. Ich glaube, das wird großes Thema werden. Und genau, dann eben die Monetarisierung und mit einer guten Monetarisierung und diesem Marketing-Thema wollen wir dann gucken, nach den 6 Monaten, eine größere Finanzierungsrunde machen mit guten Zahlen, um dann eben auch zu expandieren.
Außerhalb von Deutschland. Super. Wow, das hört sich ja klasse an. Das heißt, es ist ja eigentlich von allem was dabei, ja, und mal gespannt, wie wie sich das auch in welcher Reihenfolge ihr das dann angeht. Aber ja, ich, als du gesagt hast, die Klischees von Männern und Frauen, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass Tinder in der Lage ist, den Attraktivitätsscore einer Person zu bewerten, weil man ja weiß, wer swipe links und rechts und wenn die Person dann, ich weiß gar nicht, rechts ist glaube ich ja, ne, und links ist nein, wenn man ja sagt, wenn man rechts swiped, dann von einer Person mit höherem Score, dann ist man auch höher bewertet und ich weiß auch nicht, ob ihr in so eine Richtung was sagen könnt, das würde glaube ich viele interessieren, aber naja, viele Aspekte, über die wir reden können und ich freue mich sehr drauf. Das heißt, Franzi, ich würde sagen, dann ist das unser Auftakt für die 6 Monate und ich freue mich wirklich sehr, mit dir nach Weihnachten, also Ende Januar, dann das nächste Gespräch zu führen und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Erfolg.
Dankeschön, Alex, dir auch. Mach's gut.
Auch von Franzi hören wir natürlich wieder in der nächsten Folge von Heroes Grow. Jetzt geht's erstmal weiter mit unserem dritten Gründer. Es ist Felix, der ein Thema besetzt, was mich ganz fundamental interessiert. Es geht nämlich darum, wie in einer alternden Gesellschaft, in der Arbeitnehmer zunehmend zum, ja, knappen Gut werden, Jobs an den Mann oder an die Frau gebracht werden können. Kurz, wie findet man heute in kurzer Zeit seinen nächsten Job? Das macht Jobmatch.me, so heißt Felix Startup nämlich, in den 3 Branchen, in denen der Arbeitsmarkt gerade massiv angespannt ist. Im Gesundheitswesen, in der Logistikbranche und in der Gastronomie. Vielleicht erinnerst du dich an das Chaos in Großbritannien Mitte 2021 nach dem Brexit, als es einfach keine Trucker mehr gab, die Waren nach England fahren konnten. Vielleicht droht uns ja irgendwann sowas hier in Deutschland auch noch, ohne Angebote wie das hier von jobmatch.me. Ein Hinweis noch, in weiteren Folgen werden wir mit Daniel sprechen, dem Founder und CTO, der dieses Mal aber leider gesundheitsbedingt absagen musste. Hören wir deshalb rein, was macht Felix, der Co-Founder und CTO, bei jobmatch.me. Felix, herzlich willkommen bei Digital Optimisten und dieser Staffel, der 2. Staffel, von Hear Us Grow. Wo erreiche ich dich?
Vielen, vielen Dank erstmal dafür, dass wir hier sein dürfen und uns vorstellen können. Du erreichst mich gerade hier bei düsterem Wetter in Hamburg. Es schneit gerade tatsächlich hier bei mir aus dem Fenster, wenn ich rausgucke. Und ja, freue mich auf das Gespräch.
Aber eine schöne Abwechslung zum normalen Dauerregen.
Allerdings.
Wenn es dann mal schneit.
Das ist ja immer das Schöne am Winter. Dann regnet es hier nicht mehr, sondern schneit.
Ja, sehr gut. Ja, Felix, ich freue mich wirklich sehr, dass du und ihr bei Heroes Grow dabei seid. Ich glaube, ihr habt ein wahnsinnig spannendes Thema, was wir, glaube ich, wo wir gut tun, ist unseren Hörern näher zu bringen, auch die Relevanz des Themas, ja, ein bisschen besser zu greifen. Aber anfangen will ich mit einer vielleicht ungewöhnlichen Frage, nämlich, wann hast du eigentlich das letzte Mal ein Anschreiben für eine Bewerbung verfasst?
Hui, das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr lange her. Das war wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, noch für ein Schülerpraktikum. Oder vielleicht, wenn ich mich nicht, ja doch, das müsste irgendein Schülerpraktikum damals noch gewesen sein, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, ich mache jetzt wirklich ein Anschreiben, ja, schreib das runter, mach da eine Bewerbung draus, bastel mir einen Lebenslauf zusammen, schick das mit. Also schon eine gewisse Zeit her. Und ja, deutlich vor der Gründung auf jeden Fall.
Interessant, ja, weil dein Startup oder ja, deine Firma beschäftigt sich natürlich damit, die Bewerbungsprozedere, die Bewerbung an sich in das 21. Jahrhundert zu bringen und auch ein paar antiquierte Sachen rauszulösen. Und eine Sache davon ist das Anschreiben. Aber fangen wir erstmal mit deiner Person an. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass du mit 14 Jahren, als andere noch, weiß ich nicht, die Mickey Maus gelesen haben, hast du für Unternehmen in Hamburg die IT-Landschaft aufgebaut. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Ich habe relativ früh angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Da war ich noch Schüler. Ich glaube, ich war, ja, 14 werde ich gewesen sein, als ich so meinen ersten Job in dem Bereich hatte. Also hatte schon immer ein sehr, sehr hohes Interesse an IT und vor allen Dingen an digitalen Produkten, Plattformen und vor allen Dingen Technologien, die was mit dem Internet zu tun hatten. Das hat mich schon immer sehr fasziniert, Und ja, das war so ein bisschen die Zeit damals, als meine ganzen Schulkameraden so als Nebenjob Zeitungen ausgetragen haben oder sowas gemacht haben, habe ich irgendwann mal, bin ich auf den Trichter gekommen, dass man ja mit dem Bauen von Webseiten oder mit so, sage ich mal, digitalen Lösungen, die so in kleinen Unternehmen sehr gefragt sind, Geld verdienen kann und habe dann damit angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und war dir da schon klar, in frühen Teenie-Alter, dass du mal selbstständig sein, also möchtest, oder kam das erst später?
Witzigerweise hat das tatsächlich relativ früh angefangen. Ich erinnere mich da noch an eine Geschichte, wo damals meine Mutter mich nach Lübeck zur IHK fahren musste, weil ich da eine Idee vorstellen wollte und mir Feedback holen wollte. Da saß ich da als kleiner, ich glaube 14, 15-Jähriger in der Handelskammer in Lübeck mit jemandem, der sehr, sehr nett war. Und hab eine Idee gepitcht für, das war damals noch so eine Art soziales Netzwerk. Also ja, eigentlich hatte ich schon immer sehr, sehr früh den Gedanken zumindest, dass ich selbstständig sein möchte, dass ich gründen möchte. Ich glaube, es hat immer schon damit angefangen, dass es mich total fasziniert hat, dass wir mit Software und vor allen Dingen mit Software heutzutage, die übers Internet ja für jeden immer auf jedem Gerät überall erreichbar ist, einen wahnsinnigen Schatz an Möglichkeiten haben, Probleme oder alltägliche Probleme jeglicher Art für Menschen zu lösen oder leichter zu machen und Menschen was an die Hand zu geben, was so Aufgaben einfach abnimmt und das leichter macht und was Spaß macht zu benutzen. Und das hat mich, glaube ich, schon immer irgendwie fasziniert. Und dementsprechend, ja, hat das relativ früh angefangen. Und ich hatte immer einen hohen Wunsch, mir das beizubringen, das einfach zu machen, zu lernen. Deswegen hatte ich dann ja auch, wie gesagt, in dem Bereich angefangen zu arbeiten, um eben so viel wie möglich da irgendwie auch zu lernen und hatte immer so meine eigenen Ideen und Spielereien im Kopf.
Jetzt musst du mir natürlich sagen, was die Idee war, die du in Lübeck gepitcht hast.
Das war damals. Damals war in der sozialen Netzwerke gerade so ein bisschen im Kommen und mein naives kleines Ich hatte damals die Idee, hey, es gibt ja große soziale Netzwerke wie Facebook oder damals noch, war SchülerVZ noch ein Ding. Ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist, aber na, jedenfalls war das damals noch ein Ding. Und meine Idee war damals so ein bisschen, hey, lass uns doch mal ein interessenbasiertes soziales Netzwerk machen. Also lass uns Menschen angeben lassen, was deren Interessen sind und dann über irgendwie Algorithmen und das System an sich, die miteinander so sich vernetzen lassen, dass sie sich halt in Gruppen zusammenfinden können, also so digitale Online-Interessensgruppen bilden können und darüber sozusagen Communities ausbauen, was es in ganz vielen total verteilten Foren damals ja schon gab. Also so Foren, die sich immer mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Fahrradfahren, Tennis spielen, IT, Musik beschäftigt haben. Aber das gab es nie als ein gebündeltes Netzwerk. Und das hat mich damals irgendwie fasziniert, weil ich schon immer sehr viele verschiedene Hobbys hatte, die auch teilweise sehr, sehr wenig nur mit IT zu tun hatten, das irgendwie so zusammenzubringen. Das war damals die Idee. Habe ich dann aber irgendwann nicht mehr weiterverfolgt.
Und was hat der Mann gesagt in Lübeck?
Ich glaube, der fand das sehr spannend, hatte mir aber auch geraten, noch mal ein paar Jahre älter zu werden, bevor ich das wirklich mache. Und damit hat er auch recht, zumindest ein Abitur kann vielleicht nicht schaden. Nein, das war wirklich sehr nett. Also der hat mir sehr viel Feedback gegeben. Ich war ja natürlich da mit meiner Idee, also wirklich nur so mit dieser absoluten Vorstellung davon, was die Idee ist, aber hatte natürlich noch wenig Ahnung von Businessplänen und Finanzierung und all den Themen. Und ich muss schon sagen, da hat er mir fairerweise sehr gutes und auch hilfreiches Feedback gegeben, so was ich mir vielleicht noch aneignen sollte und was auch noch wichtig ist, nebst halt der Technologie und der Idee.
Ja. Okay, verstehe. Das heißt, von 14 in Lübeck in der IHK, dann über das Abitur. Wie ging es dann weiter?
Also im Grunde genommen, habe ich dann mein Abitur gemacht und bin wie viele zu meiner Zeit damals erstmal ins Ausland gegangen. Also habe mir einen guten Freund aus der Schulzeit geschnappt, bin dann erstmal 2 Monate durch Namibia getourt, dann nach Neuseeland weitergeflogen. So das, was heutzutage ja jeder Abiturient, zumindest vor Corona, so ein bisschen gemacht hat. Und das war dann auch die Zeit, wo ich so ein bisschen vor der Entscheidung stand, was ich eigentlich so danach machen möchte. Und ich wollte schon immer, wie gesagt, Gründen hat mich fasziniert, IT hat mich fasziniert. Ich hatte damals aber noch ganz viele andere Interessen, wollte ganz gerne mal in die Richtung Film gehen, also Regie oder Kameratechnik oder sowas, hat mich sehr fasziniert und habe mich dann da so ein bisschen ja mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und dann kam eigentlich so der entscheidende Punkt auch für die Gründung von JobMatchMe, nämlich über einen gemeinsamen Bekannten von mir und Daniel, das ist der gute Olaf, einer unserer ersten Business Angel, also von Anfang an mit Rat und Tat dabei bei JobMatchMe, für den ich eben damals auch in jungen Jahren deren IT-Infrastruktur so ein bisschen aufgebaut habe. Also sie machen Personaldiagnostik für Managementkräfte, das ist ein Unternehmen hier in Hamburg. Und ich hatte deren Online-Diagnostiksysteme damals gebaut und Daniel und Olaf kannten sich eben auch. Und Daniel hatte den Hintergrund, dass er von Volkswagen kam und da viel im HR mitbekommen hat und eben sehr, sehr hautnah miterlebt hat, wie ineffizient eigentlich diese Bewerbungsprozesse ablaufen und wie viel da einfach anhand von einem Lebenslauf auf zwei Stapel verteilt wird, das kommt weg, das geht irgendwie weiter, wie Anschreiben behandelt werden und wie viel Friction es da eigentlich gibt in diesem Prozess. Und Olaf, der wie gesagt ja auch in dem Bereich unterwegs war von einer psychologischen Perspektive und er, die haben viel geredet und dann hat Olaf gesagt, hey, ich hätte da einen spannenden Mitgründer für dich. Der ist gerade am anderen Ende der Welt, aber unterhaltet euch doch mal. Und dann hat Daniel mich da irgendwo aus dem Urwald rausgeklingelt sozusagen und dann haben wir das erste Mal gesprochen. Und ich glaube, der erste Pitch war so ein bisschen so, hey, Was denkst du darüber? Lass uns die Jobsuche für LKW-Fahrer verbessern. Ich weiß mal und habe mich kurz gewundert, ob die Verbindung richtig ist. Aber dann hat Daniel mir eben die Idee gepitcht, dass sowas wie Lebenslauf und Anschreiben, das ist etwas, was ich kannte und was ich schon immer irgendwie altbacken fand. Ja, oder diese Stellen, die man in Zeitungen sieht, dass das eigentlich etwas ist, was sich seit 100 Jahren nie verändert hat. Also es gibt digitale Jobplattformen mittlerweile oder Stellenanzeigeplattformen, nennen wir sie mal so. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was früher in der Zeitung war, also auf Papier, einmal digitalisiert und ins Internet gebracht. Aber viel mehr steckt da nicht hinter. Und Daniel hat mir diese Idee gepitcht, zu sagen, hey, lass uns das mal neu denken. Das hat seit 100 Jahren niemand so richtig angefasst. Lass uns das mal neu denken. Lass uns Lebensläufe rauslassen. Lass uns Anschreiben rauslassen. Lass uns einfach schauen, dass wir in einer total digitalisierten und viel moderneren Welt einen Bewerbungsprozess bauen, der das widerspiegelt und dem gerecht wird. Und lass uns das für Fachkräfte machen, weil die momentan ein riesiges Problem haben. Überall ist Fachkräftemangel. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, doch, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Und das war für mich so ein bisschen der springende Punkt, dass ich doch gemerkt habe, hey, mit Technologie können wir so viel machen, haben so viele Möglichkeiten. Und das ist so ein spannendes Projekt, wo wir zum einen einen riesigen Markt haben. Das ist ja ein wahnsinnig großes Problem da draußen. Und auf der anderen Seite etwas machen können, was eine total hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Und das sind ehrlich gesagt die seltensten Projekte und die tollsten. Und da hatte ich extrem Lust drauf. Und dann haben wir angefangen, das Ganze mal aufzumalen und loszulegen.
Das heißt, obwohl du ja selber ganz selten mal Anschreiben geschrieben hast und dein CV aktualisiert hast, war dir schon relativ schnell klar, das ist was, wofür du, weil ich meine, wenn man da mitmacht und mitgründet, das ist ja mehr als nur ein Standardjob. Ja, man muss sich ja auch dem Problem eigentlich so ein bisschen mit Haut und Haaren verschreiben. Das heißt, das war der ausschlaggebende Punkt, ja, dass Daniel, dein Mitgründer, dir erklärt hat, was eigentlich für eine Friktion da entsteht? Oder gab es da noch irgendwas anderes, was dich dann am Ende dazu gebracht hat, ja, ich bin all in?
Also zum einen war es natürlich wirklich dieser Punkt, dass es etwas war, was mir bewusst war, wo ich aber nie so aktiv drüber nachgedacht hatte. Vor allen Dingen, also was hier für viele, ich nenne sie jetzt einfach mal Akademiker, also für viele Leute, die so klassische akademische Jobs machen, etwas ist, wo man selten drüber nachdenkt, ist, dass wenn man diese Brille einmal abnimmt und sich in eine Fachkraft reinversetzt, also in einen LKW-Fahrer, in eine Pflegefachkraft, in jemanden, der in der Gastronomie arbeitet oder in ähnlichen Berufen, dass es da ganz viele Möglichkeiten, einen Job zu finden oder auch Transparenz in diesem Markt zu haben, gar nicht gibt, die es für uns gibt. Also wir haben Plattformen wie LinkedIn, wir haben ganz, ganz viel, was über Recruiting läuft. Und das sind alles Bereiche, also alles Themen, wo diese Menschen gar keinen Zugang zu haben oder was es für diese Jobs gar nicht gibt. Und etwas, was mich schon immer fasziniert hat, das hatte ich ja ganz anfänglich schon einmal gesagt, ist, dass wir mit Technologie, und das ist auch was, wovon ich sehr überzeugt bin, dass Technik etwas sein sollte, was immer etwas für den Menschen macht. Also Technik von Menschen für Menschen. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich da einen wahnsinnig großen Impact gesehen habe für Menschen, die einen neuen Job finden wollen. So ein Job ist ja was wahnsinnig Essentielles. Also ja, wenn man mitgründet und Gründer eines Startups ist, ist es nochmal was sehr, sehr was ganz anderes ist, als wenn man nur einen Job macht. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir verbringen einen Großteil unseres Lebens auf der Arbeit. Das heißt, egal wie viel Geld man verdient, es ist wahnsinnig wichtig, dass man etwas macht, womit man glücklich ist und bei einem Arbeitgeber arbeitet, bei dem man glücklich ist. Und genauso ist es andersrum auch wichtig, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und da habe ich irgendwie gesehen, dass das etwas ist, wo ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel verbessern können für sehr, sehr viele Menschen, was total wichtig ist für deren Leben. Und das war, glaube ich, der Punkt, der mich wahnsinnig gereizt hat. Und zusätzlich dazu war es einfach eine Challenge. Ich mochte schon immer Dinge, die mich sehr herausfordern und so ein bisschen auch aus dieser Komfortzone so ein bisschen rausreißen. Also das, was viele Gründer ganz natürlicherweise machen, weil es die eigene Peer Group ist, ist, dass sie Systeme bauen oder Software oder Produkte bauen für Menschen, die relativ ähnlich sind. Und ich fand diese Herausforderung sehr, sehr spannend, ein Produkt zu entwickeln für Fachkräfte, für Menschen, die eben keine Softwareentwickler sind, die vielleicht nicht unbedingt die typischen Early Adopter oder Digital Natives sind, sondern eben für diese Menschen ein Tool zu entwickeln, was denen bei sowas Zentralem und Essentiellen irgendwie helfen kann. Und das war sehr herausfordernd und ich hatte keine Ahnung, wie wir das machen sollten. Und das finde ich grundsätzlich immer spannend, wenn ich keine Ahnung habe, wie wir etwas lösen sollen. Und das hat mich, glaube ich, gekriegt.
Ja, verstehe ich. Und sag mal, warum habt ihr euch da, also du hast jetzt gesagt, ihr seid eine Jobplattform mit einem Matching-Verfahren für Fachkräfte. Ja. So würde man es wahrscheinlich seiner Oma erklären. Aber warum wie habt ihr euch dann für die erste Fachkraft entschieden? Also das Gewerk sozusagen. Man könnte ja Elektriker nehmen. Wir hatten Samuel in der letzten Staffel von Heroes Grow, der das für Elektriker, ein ähnliches System für Elektriker macht. Ihr habt euch aber für ein ganz anderes Gewerk oder ja Fachkraft Bereich, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist, entschieden. Sag, führ uns mal da durch.
Das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Entscheidung damals und auch eine sehr, sehr bewusste. Also wir haben angefangen, erstmal um das vielleicht für alle ein bisschen zu erklären, wir haben angefangen mit der Logistikbranche und zwar sehr speziell LKW-Fahrer. Also mittlerweile, ne, die Plattform heißt JobMatchMe, damals haben wir angefangen und haben uns Truckjobs genannt. So, und haben im Grunde genommen einen Two-Sided Marketplace aufgebaut, eine Job Matching-Plattform für LKW-Fahrer. Das heißt, dass die Idee war schon ähnlich. Ja, die Arbeitssuchenden konnten sich registrieren. Es war alles super einfach, hat Spaß gemacht. Dann hatten wir einen Matching-Algorithmus, der versucht hat, die besten Passungen zu errechnen. Wir hatten auch relativ früh schon Persönlichkeitsdiagnostik mit im Matching von beiden Seiten, also so, dass es auch kulturell möglichst gut zusammenpasst. Und das war etwas, was für den Bereich sehr, sehr Hightech war oder generell im Bewerbungsbereich sehr, sehr Hightech war. Und die Entscheidung, das für LKW-Fahrer zu machen, war eigentlich, dass wir uns angeguckt haben, wie sieht es eigentlich auf dem Fachkräftemarkt da draußen aus. Und eine Sache, die schon immer sehr, sehr populär war, war Pflegemangel. Also Fachkräftemangel in der Pflegebranche. So. Und etwas, wo der Fachkräftemangel auch wahnsinnig hoch war, was aber wenig mediale Aufmerksamkeit bekommen hatte, weil es eine komischerweise teilweise nicht so hoch angesehene Berufsgruppe war, waren die LKW-Fahrer. Und das ist eine Branche, das kann man sich vorstellen, die nicht gerade großem Wachstum unterlegen ist oder ein Beruf, der sehr populär ist, weil es ein wahnsinnig harter Beruf ist. Also das, was die Jungs und Mädels auf dem Bock da draußen jeden Tag machen, das ist echt harte Arbeit. Also man ist teilweise wochenlang unterwegs, ist abends nicht bei der Familie zu Hause, teilweise auch nicht am Wochenende zu Hause. Das ist wirklich ein Knochenjob mit Übernachtung auf dem Rastplatz und teilweise wahnsinnig schlecht bezahlt. Und das ist ein Beruf, den nicht mehr so viele Leute machen wollen, der aber wahnsinnig wichtig ist, weil wenn man sich einmal überlegt, hey, alles, was wir besitzen, ja, also das Mikrofon, das ich gerade benutze, der Laptop, den wir gerade verwenden, all diese Dinge wurden einmal von einem LKW-Fahrer gefahren. Alles, die Klamotten, die wir anhaben, das ist etwas, was immer noch wahnsinnig essentiell ist. Selbst wenn wir Logistik über Schiffe oder Flugzeuge oder Schienen haben, diese letzte Meile passiert immer noch über Straßenlogistik. So, also eine wahnsinnig wichtige Berufsgruppe.
Glaub, die Briten können da ein Lied von singen, gell?
Genau. Die Briten können da gerade ein Lied von singen. Das ist total tragisch, was da passiert. Und das ist auch was diesen Effekt total unterstreicht. Wir haben schon damals, als wir angefangen haben, haben wir mit Unternehmern gesprochen, die teilweise fast unter Tränen gesagt haben, das kann nicht mehr sein, dass es Wassermelonen zu jeder Zeit im Supermarkt gibt. Wir können das nicht abbilden. Das geht nicht. Und das entspricht total der Realität. Also der Mangel in dieser Berufsgruppe war wahnsinnig groß und Logistikketten sind reihenweise irgendwie kurz vorm Zusammenbrechen gewesen. Trotzdem gab es relativ wenig mediale Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und da haben wir eben eine große Chance gesehen, unser Produkt zu vertesten. Das heißt, als MVP in eine Branche zu gehen, die sehr exotisch war für Startups, war sehr, sehr spannend, weil das Problem sehr groß war. Das heißt, die Nachfrage in diesem Markt war von Anfang an riesig. Und die Skepsis war sehr groß, was auch immer sehr schön ist, um ein Produkt zu beweisen. Wir haben häufig gehört, hey, ihr werdet die Kandidaten nicht finden. Mhm. Wir können die nicht finden, wir kriegen keine Bewerber. Wie wollt ihr das hinkriegen? Und das haben wir halt relativ schnell als größtes Problem erkannt und auch als erstes gelöst. Und ab dem Zeitpunkt war die Nachfrage nach unserem Produkt schon relativ hoch. Und das hat uns immer geholfen. Und es war eben sehr spannend, in so einem sehr, sehr frischen Markt, der von Startups wenig bearbeitet wurde, eben zu agieren. Mhm.
Da werden wir natürlich im Laufe dieser 6 Folgen, die wir zusammen aufnehmen, mal rein zoomen, ja, und mal doppelklicken drauf und genau verstehen. Das interessiert mich wirklich, wie man ein two-sided Marketplace, wie du es gesagt hast, zum Laufen bekommt. Man hat immer das Henne-Ei-Problem, ja. Wenn man Bewerber hat, hat man keine Auftraggeber, in dem Fall Arbeitgeber, und andersrum. Und das finde ich total spannend. Lass uns mal einen kleinen Sprung nach vorne machen, denn heute sieht JobMatchMe ja ein bisschen anders aus. Ja, ihr habt den Kern ja beibehalten, ihr seid weiter in der Logistikbranche unterwegs, aber ich glaube mal, dass die Corona-Zeit, mittlerweile fast 2 Jahre, da auch einen ziemlichen Umbruch gebracht haben. Also wie seht ihr, welche Gewerke, welche Berufsgruppen bildet ihr heute auf JobMatchMe ab?
Also die Corona-Pandemie war erstmal eine total verrückte Zeit und eine Zeit, die glaube ich uns allen so ein bisschen, also gesamtwirtschaftlich dazu gebracht hat, diesen ganzen Arbeitsmarkt nochmal neu zu hinterdenken und vor allen Dingen auf einige von diesen Fachkräfteberufen auch nochmal ein ganz neues Licht zu werfen. Also das Beispiel, was einem direkt in den Kopf kommt, ist natürlich der Pflegebereich. Das ist etwas, das ist sehr, sehr medial und sehr populär gewesen in der Corona-Pandemie. Aus dem Grund haben wir auch relativ zu Anfang der Pandemie immer angefangen, auch den Bereich mit abzudecken. Das heißt, wir sind momentan im Pflegebereich auch aktiv. Was auch sehr, sehr spannend aus einer Problemperspektive war, ist die Gastronomie gewesen. Also wenn man sich den Mechanismus einmal anguckt und so normal, wir haben es alle mitbekommen, dass die Restaurants und Clubs geschlossen haben während den Lockdown-Zeiten. Das ist natürlich etwas, wo sich vielleicht jeder drüber geärgert hat, aber wenn man es mal in das Problem auch ein bisschen reinzoomt, dann sind das natürlich enorme Herausforderungen, wenn in so einem ganzen Land, in so einem ganzen Kontinent sogar oder auf der ganzen Welt plötzlich Gastronomieunternehmen schließen müssen, Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, suchen sich neue Jobs. Da gab es eine wahnsinnige Abwanderung von Personal aus dieser Branche. Das heißt, viele Gastronomen haben sehr, sehr viel Personal in Kurzarbeit gehabt, haben auch sehr, sehr viel Personal gehen lassen, sehr, sehr viel Personal ist gegangen, hat sich andere Jobs gesucht. Es gab eine große Abwanderung von Gastronomiepersonal zu Lieferservice. Also das ist etwas, wo es eine große Wanderung gegeben hat von Leuten, die in der Gastronomie gearbeitet haben, die in diese Lieferservice-Unternehmen teilweise reingegangen sind, teilweise für ihre Restaurants gefahren haben, teilweise für sowas wie Lieferando, Flink und Gorillas beispielsweise kamen in dieser Zeit auch mit hoch und haben natürlich einen gigantischen Personalbedarf aufgemacht und neue Stellen eröffnet. Das heißt, da hat in diesem Arbeitsmarkt, das hat einen Ruck gegeben, da hat es total viel Reallokation von Personal gegeben. Und jetzt, wo dieser Lockdown so ein bisschen vorbei war, gab es natürlich ein totales Vakuum auf der anderen Seite. Das heißt, Gastronomen wollten ihre Restaurants wieder öffnen und wir haben ganz häufig von denen gehört, so ja, ich möchte wieder aufmachen, aber ich habe kein Personal mehr. Also die Leute, die ich früher hatte, die sind weg, die arbeiten woanders, ich finde keine Leute. Und plötzlich standen wir in einer Situation, wo wir gemerkt haben, es gibt einen Arbeitsmarkt und auf der einen Seite ist ein wahnsinniges Vakuum, aber es gibt nicht wirklich eine effiziente Lösung, um diese Reallokation wieder hinzukriegen und den Leuten überhaupt zu zeigen, was für Jobmöglichkeiten es jetzt wieder in der Gastronomie gibt. Und da haben wir uns sehr, sehr kurzfristig entschieden, als wir das eben gemerkt haben, zu sagen, okay, das ist was, das müssen wir mit abhandeln, das müssen wir mit anbieten und haben uns hingesetzt mit unserem Team. Das war eine sehr, sehr coole Aktion. Ich habe das ganze Produkt- und Dev-Team, haben wir im Büro versammelt. Wir haben alle Türen abgeschlossen, haben Pizza bestellt und haben gesagt, wir machen jetzt einen Tag und wir holen die Gastronomie auf die Plattform. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Tag dieses Vertical, so nennen wir das, also eine Branche mit aufgebaut in unserer Plattform und die seitdem bespielt, also darauf iteriert. Wir haben Unternehmen rangeholt. Wie gesagt, das Problem war gigantisch und der Bedarf war riesig und auch das Interesse von den Bewerbern war riesig. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile eine große Branche in unserem System und etwas, wo sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen mittlerweile im Monat drüber passieren. Zum Glück, wo wir eben diesen Trend so früh erkannt haben. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, was diese Pandemie mit dem Arbeitsmarkt im Grunde genommen gemacht hat.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, in den USA ist es ja so, da sind die Kündigungsfristen deutlich kürzer und da ist der Seismograph ein bisschen feiner ausgeprägt und da spricht man ja vom The Great Resignation, also das große Kündigen, und jetzt spricht man wieder von The Great Rehiring. Also das, exakt, was du beschreibst, ist da genauso und ich weiß, das wird auch auf uns zukommen oder ist schon, wie du beschreibst, schon auf uns zugekommen. Was mich besonders interessiert, und da werden wir drauf eingehen, ist den Ansatz, den ihr habt, drei unterschiedliche Verticals, drei unterschiedliche Fachgebiete zu nehmen und da diesen Two-Sided Market aufzubauen. Denn das eine ist natürlich, die Plattform zu bauen, aber das andere ist natürlich auch, sowohl auf der Marketingseite die Bewerber reinzubekommen und auf der anderen Seite auch die Unternehmen, die Arbeitgeber drauf zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Mischung ist aus Marketing und Sales, ja, und wie man das Playbook aus einem Vertical auf ein anderes übertragen kann. Aber da müssen wir unbedingt ein bisschen tiefer drauf eingehen in der kommenden Zeit. Deshalb lass mich doch fragen, damit wir ein besseres Bild bekommen, auch von JobMatchMe, auch vor allem auch euer Wachstum in der Corona-Zeit. Wo steht ihr denn heute mit der Plattform?
Also wir haben auf der Plattform mittlerweile fast 250.000 registrierte Fachkräfte. Das ist, glaube ich, schon eine Ansage. Die meisten davon kommen aus dem Logistikbereich, ganz natürlich, weil wir damit angefangen haben. Damit sind wir auch in dem Bereich für Logistik, für Lkw-Fahrer sind wir die größte Plattform mittlerweile. Das heißt, wir haben da schon ein gewisses Standing erreicht. Die anderen Plattformen, also die anderen Branchen, bauen wir, wie gesagt, jetzt auf. Auch da wird immer mehr dazukommen. Auch an Branchen natürlich. Wir sind mittlerweile 28 Mitarbeiter bei JobMatchMe und ja.
Und wo standet ihr am Anfang der Pandemie, also vor 2 Jahren? Kann man das, also jetzt sind 250.000 Fachkräfte, kann man das irgendwie beziffern, weißt du es noch?
Am Anfang der Pandemie, also sozusagen Ende 2019, ich erinnere mich noch dran, dass wir irgendwann über die Pandemie die 200.000 gefeiert haben. Also werden wir davor gewesen sein.
Okay, also ein ganz, ganz gutes Wachstum in der Zeit. Ja. Und sag mal, wie seid ihr eigentlich gefundet?
Also wir sind momentan, das ist eigentlich eine interessante Geschichte, unser Funding, weil wir da, glaube ich, dadurch, dass wir, ich hatte es ja anfangs erklärt, ein Problem haben, also an einem Problem arbeiten in diesem Markt, was so wahnsinnig groß ist, dass der Bedarf nach Lösungen so riesig ist, haben wir sehr, sehr früh angefangen, Revenue zu generieren. Das heißt, wir hatten eigentlich sehr, sehr früh einen funktionierenden Prototypen, ein funktionierendes Produkt und haben eigentlich schon immer das Ziel verfolgt, nicht lange in unserem Kämmerchen zu sitzen und zu bauen, sondern eben damit auch wirklich an Unternehmen zu gehen, an Privatkunden zu gehen, das Produkt auch in der echten Welt zu vertesten und haben eben auch relativ früh angefangen, unser Produkt zu verkaufen. Das heißt, wir hatten eine Seed-Runde ganz zu Anfang mit Business Angeln hauptsächlich, haben dann relativ lange auch über Bootstrapping sozusagen unser Produkt weiter aufgebaut, weil wir eben sehr, sehr früh auch nennenswert Revenue generieren konnten, haben dann Ende 2019, kurz vor der, bevor die Corona-Pandemie sozusagen ein Thema wurde, haben wir unsere Seed-Runde gemacht. Das davor war die Pre-Seed-Runde, dann haben wir unsere Seed-Runde gemacht, mit mehr als 1 Million Euro Kapital, also das werden 1,2 Millionen gewesen sein. Das heißt, wir hatten dann auch Kapital, um eben vor allen Dingen, damals wussten wir das noch nicht, aber eben auch über diese Pandemiezeit hinweg Wachstum zu generieren, an dem Produkt zu arbeiten und eben diese Branchen anzugehen. Das heißt, das ist so der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Wir machen nennenswert Revenue mit dem Produkt generell schon. Das heißt, wir sind nicht so wahnsinnig fundingabhängig, was sehr, sehr gut ist und dem Ganzen so ein gewisses organisches Wachstum geht, arbeiten aber auch dennoch hin, dass wir mit dem, was in Zukunft jetzt kommt, also viele Themen, die uns in den nächsten 6 Monaten auch begleiten werden, sind so Themen wie Internationalisierung, weitere Branchen und viele sehr, sehr interessante Features an der Plattform, die noch, also die große Marktprobleme mit abbilden sollen. Da werden wir auch in Richtung einer Series A-Finanzierung steuern.
Ah, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Sehr interessant. Ja, das heißt, die nächsten 6 Monate, der Zeitraum, über den wir euch begleiten dürfen, ja, könnt ihr einiges bereithalten. Du sagst Fundraising, möglicherweise Internationalisierung und weiteres Ausrollen von Features und Verticals steht auf der Roadmap. Sehr interessant. Genau. Und sag mal, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, weil das mir eben noch in den Kopf geploppt ist. Welche Seite des Marketplaces monetarisiert ihr denn? Also ich hab eine starke Vermutung, aber helf mir nochmal, das zu verstehen, wie ihr monetarisiert.
Also wir monetarisieren auf der Seite der Geschäftskunden. Also die Geschäftskunden haben bei uns die Möglichkeit, dass sie ihre Stellenanzeigen, die eben vom Matching berücksichtigt werden, von uns über verschiedene Kanäle gespielt werden, wofür wir sozusagen den Privatkunden vorschlagen, die zu bezahlen. Das kann entweder eine monatliche Flat-Fee sein oder, und das ist, glaube ich, in dem Markt auch bis jetzt einzigartig, es gibt die Möglichkeit, pro Bewerbung zu bezahlen. Also, dass man für jeden Kontakt, der zwischen einem Unternehmen und einem potenziellen Bewerber eben zustande kommt, also in dem Moment, wo der sagt, hey, das finde ich super spannend, da würde ich gerne mit dem Unternehmen in Kontakt kommen, dass man eben auch dafür bezahlt. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr interessant für Unternehmen, die eine hohe Flexibilität brauchen. Also man kann das an- und abschalten und ist eben in der Lage zu sagen, hey, ich brauche jetzt akut Bewerber. Das heißt, ich kann für ein bestimmtes Kontingent an Bewerbern bezahlen und bezahle auch wirklich nur, wenn über die Plattform was reinkommt. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie in Vorleistung gehen. Es ist nicht so dieses, man kennt das so ein bisschen da draußen unter Post and Pray. Ja, wenn ich jetzt bei einer größeren Stellenplattform eben eine Stellenanzeige poste und die sozusagen rausschicke, dann setze ich mich dahin und bete, dass Bewerbungen reinkommen. Da gibt es eben bei uns die Möglichkeit, dass man eben auch pro Bewerbung bezahlt.
Super, okay. Post and Pray, das kannte ich noch nicht. Das werde ich mir merken. Das finde ich einen guten Spruch. Klasse, Felix, das waren die erste Folge von Heroes Grow und ich glaube, eine tolle Einführung was dich ausmacht, was dein Weg war. Wir haben auch ein bisschen auch über Daniel gesprochen, dein Mitgründer, den wir auch in weiteren Folgen interviewen werden. Und vor allem haben wir aber einen Einblick bekommen in JobMatchMe, wie ihr angefangen habt und was auch der Weg nach vorne sein könnte. Deshalb bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für diesen ersten Einblick und wir sehen uns und sprechen uns in Kürze. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
So, das waren die drei Gründer mit ihren Startups. Wir haben also diesmal die Digitalisierung der Restaurantszene, eine neue Dating-App und den Stellenmarkt 2.0 für kritische Branchen. Übrigens, wenn du eine Frage an die Startups hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an alexander@digitaloptimisten.de und wir stellen diese Frage in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen, die du mir vielleicht anhörst, indem wir checken, wie es denn so läuft bei Moritz, Franzi und Daniel. Wie immer, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts und empfehle einer weiteren Person diese Serie. Das hilft sehr, dass mehr Menschen diese Gründergeschichten auch hören. Weiter geht's in 2 Wochen am Montag, wie immer mit einer regulären Interviewfolge. Bis dahin, bleib gesund und bis bald.